kann nur mutmaßen, woran das liegt und denke, dass Theorie- und wissenschaftsgeschichtlich eine Rolle spielt, dass Löhnberg keine eigenen größeren theoretischen Werke veröffentlicht hat, bis auf seine Dissertation. Und auch seine Einführung in das Kapital von Marx ist so gut wie gar nicht rezipiert worden, soweit ich das überblicke. Er hat deshalb auch keine eigene Theorieschule begründet, zum Beispiel im Unterschied zur kritischen Theorie der Frankfurter Schule oder auch der Budapester Schule um Georg Lukács. Daneben spielt sicherlich noch eine Rolle, dass er politisch als undogmatischer Linkssozialist einzuordnen ist. Das heißt, er lässt sich weder zum sogenannten westlichen Marxismus noch zum östlichen Sowjetmarxismus rechnen. Er ist auch kein Anhänger einer bestimmten marxistischen Schule und kein Vertreter einer sozialdemokratischen oder kommunistischen Partei. Das heißt eigentlich, er hat Löhnberg sitzt sozusagen zwischen allen Stühlen. Wenn man diese Faktoren zusammennimmt und noch seine tragische Lebensgeschichte betrachtet, er kommt aus einer deutsch-jüdischen Familie, flieht ins Exil nach Lateinamerika und kehrt erst 1958 nach Deutschland zurück, dann sind das vielleicht Ansatzpunkte, um zu erklären, warum Löhnberg bis heute nahezu vollkommen vergessen ist. Ich bin auf ihn durch einen befreundeten Genossen gestoßen worden, der aber selbst auch Löhnbergs Einführung in das Kapital von Marx weder gelesen noch besessen hat. Ich betreibe seit ungefähr 10 Jahren autodidaktisch ein Studium der Kritik der politischen Ökonomie und leite auch Lesekreise zum Kapital an, die selbst organisiert sind. Und der Titel von Löhnbergs Einführung in das Kapital heißt Das Kapital zum Selbststudium, was unmittelbar mein Interesse geweckt hat. Deshalb habe ich auch vor der Lektüre begonnen, zu Löhnberg zu recherchieren, aber wie gesagt kaum Informationen gefunden und dann unter recht prekären Arbeitsbedingungen in Archiven und Bibliotheken geforscht und habe jetzt mittlerweile durch mein Studium der Geschichte auch einen erleichterten Zugang zu Forschungsmaterialien und konnte sozusagen nachrecherchieren. Das ist mein eigener Zugang zu Löhnberg gewesen.
Du hast jetzt schon einige Aspekte aus dem Leben Löhnbergs genannt. Du hast seinen tragischen Lebensweg angesprochen. Er ist verfolgt worden von den Nationalsozialisten als Jude. Er ist geboren worden als Sohn eines jüdischen Lehrers 1903. Er ist aber auch schon als Student politisch aktiv gewesen. Was waren das denn für Aktivitäten, die da der junge Erhard Löhnberg dann unternommen hat?
Ja, also die frühe politische Aktivität von Löhnberg fällt mit seiner Studentenzeit, wie du gesagt hast, zusammen. Ich habe darüber keine gesicherten Informationen, aber es ist zu vermuten, dass er sich deshalb auch als Student politisiert hat. Er studiert zunächst Naturwissenschaften in Erlangen und daran anschließend Philosophie und Psychologie sowie Soziologie in Zürich, Bonn und Jena. Und Ende der 1920er Jahre wird er dann politisch aktiv in pazifistischen Gruppen in Berlin. Nachdem er dann das Studium an der Humboldt-Universität, damals hieß sie noch Friedrich-Wilhelms-Universität, fortsetzt in Psychologie und Soziologie, übernimmt er auch die Funktion des Schriftführers des Wissenschaftlich-Humanitären Komitees am Institut für Sexualforschung. Das war eine Organisation, gegründet von Volkmar Siegusch, zur Mobilisierung einer kritischen Öffentlichkeit gegen den antihomosexuellen Paragraphen 175 des deutschen Strafgesetzbuches. Ich konnte auch in Erfahrung bringen, dass Löhnberg von der Gestapo wegen seiner früheren Mitgliedschaft in der marxistischen Roten Studentengruppe verhört wurde. Ich weiß allerdings nicht genau, wann er und unter welchen Bedingungen er in diese Gruppe eingetreten ist. Aber dieses Verhör war auf jeden Fall Anlass für Löhnberg, um in das Exil zu fliehen. Am 11. Oktober 1937 geht er vorübergehend in die Schweiz, dann nach Belgien, lässt sich dort zum Maschinenschlosser ausbilden. Und Ende 1938 flieht er schließlich über Frankreich nach Bolivien.
Und in Bolivien ist er politisch aktiv geblieben und hat sich da bemüht, ja, sozusagen antifaschistische Einheitsfront zu organisieren. Das finde ich ist ein interessantes Kapitel, weil über Antifaschismus in Bolivien zur Zeit des Nationalsozialismus hier selten gesprochen wird und das, glaube ich, wenig bekannt ist. Was waren das denn für Bedingungen in Bolivien und wie war da überhaupt eine antifaschistische Arbeit möglich?
Ich teile auch den Eindruck, dass diese Arbeit von deutschen Emigranten für einen antifaschistischen Widerstand im lateinamerikanischen Exil relativ unterbelichtet ist bislang. Das ist an sich kurios, weil Lateinamerika bis 1942 bei der Aufnahme deutscher Flüchtlinge führend gewesen ist. 20% ungefähr aller Emigranten aus Deutschland gingen nach Lateinamerika, darunter übrigens auch 80.000 Juden. Aber das waren keinesfalls nur antifaschistische Emigranten, sondern zum Beispiel auch dissidente Nazis und antinazistische Rechtsextreme. Und bereits 1943 entstand ein dichtes Organisationsnetz in nahezu allen lateinamerikanischen Staaten von Auslandsdeutschen und Emigranten der nationalrevolutionären Strasser-Bewegung. Und diese dissidenten Nazis und antinazistischen Rechtsextreme versuchten auch, die Verfolgung von politischen Gegnern und von Juden im Exil fortzusetzen. Das war sozusagen auch eine der erschwerten Bedingungen für den antifaschistischen Widerstand in Lateinamerika und die Bildung einer sozialistischen Einheitsfront. Darüber hinaus wurden die sozialistischen und kommunistischen Emigranten teilweise auch von den lateinamerikanischen Ländern selbst diskriminiert und politisch verfolgt. Für die unabhängigen Sozialisten wie Erhard Lönnberg war der politische Hauptkonkurrent das Emigrantenkomitee Bund Freies Deutschland, das unter der Führung der stalinisierten KPD stand und sich als alleinigen Repräsentanten des deutschen Antifaschismus im latein- und südamerikanischen Exil betrachtete. Das ist auch dann so von der DDR-Geschichtsschreibung tradiert worden. Und diese Ägide des Parteikommunismus oder die unter dieser Ägide des Parteikommunismus stehende Organisation Bund Freies Deutschland, die stellte auch geschichtlich betrachtet ein Hindernis für die Bildung einer unabhängigen und relativ offenen Einheitsfront von Sozialisten und Kommunisten im lateinamerikanischen Exil dar. Interessant ist, dass all diese Faktoren sich auch widerspiegeln in der Biografie von Lönnberg. Er unterrichtet nach seiner Flucht in das lateinamerikanische Exil zunächst anfänglich in der Provinzhauptstadt Tarija im Südosten Boliviens an Oberschulen und als Privatlehrer. Nach anderen Angaben auch Physik an staatlichen Gymnasien und an einer Mädchenschule. Er erfährt dabei Schikanen durch auslandsdeutsche Nazis, die eben versucht haben, seine Lehre zu unterbinden und den Verlust seiner Anstellung zu erwirken. Dadurch verringerte sich sein Lohn und er musste zeitweise am Existenzminimum sogar leben. Und er war auch betroffen von Diskriminierung durch bolivianische Behörden in Tarija. Das führte dann dazu, dass er im Dezember 1944 nach La Paz umzog und sich dort eben auch an der Austragung von politischen Konflikten mit der stalinisierten KPD über den Charakter einer Einheitsfront und den Organisationsmodus eines einheitlichen antifaschistischen Widerstands der deutschen Emigration in Lateinamerika beteiligte.
Jetzt hattest du schon erwähnt, dass Lönnberg ja dann erst 1958 nach Deutschland zurückgekehrt ist. Er ist über Umwege zurückgekehrt, hat dann angefangen, ja in Deutschland weiter als Lehrer zu arbeiten, als er zurückgekommen ist, als Lehrer für Mathematik und Naturwissenschaften. Und das ist dann die Zeit, 60er, 70er Jahre, in denen sein Werk dann entsteht, das du auch entdeckt hast, nämlich die Einführung von Lönnberg in die drei Bände des Marxischen Kapitals. Was ist denn das für ein Zugang, den Lönnberg dann zum Kapital hat? Also was ist das für eine Einführung? Was hat die für einen Charakter?
Also Lönnberg versucht im Grunde, in alle drei Bände des Kapitals einzuführen, indem er die zentralen Kategorien der Kritik der politischen Ökonomie erklärt. Was ich herausstechend fand bei der Lektüre ist, dass er bewusst auf unnötigen Fachjargon und auf Fremdwörter verzichtet, aber eben nicht die marxischen Begriffe verwirrt und auch vulgäre Verflachung vermeidet, wie das aus anderen Einführungen bekannt ist. Er verfährt auch in seiner Einführung didaktisch äußerst geschickt. Das ist auch vermutlich aus seiner langjährigen Lehrtätigkeit zu erklären. Und er geht vor allem undogmatisch auch an den Haupttext des Marxischen Kapital heran. Er lehnt ein pedantisches Festkleben und eine bloße Rekapitulation dieses Textes ab. Er empfindet das als ganz und gar nicht im marxischen Sinne. Und er betrachtet das Kapital auch nicht frei von Schwächen und Mängeln, aber er revidiert eben nicht die Kernelemente der Kritik der politischen Ökonomie und tritt Fehlinterpretationen, aber auch sozusagen interessierten Missverständnissen dieser Kritik entgegen. Was seine Einführung abhebt von anderen, ist, dass er sehr anregend und intensiv verschiedene Interpretationen des Kapitals interpretiert. Und zwar auf der Grundlage einer profunden Kenntnis der verschiedenen marxischen Texte zur Kritik der politischen Ökonomie und auch der Sekundärliteratur der Marx-Rezeption. Und er geht eben nicht nur am Rande, sondern sogar in eigenständigen Kapiteln ausführlich auf verschiedene Problemfelder der Kapitalinterpretation ein, wie das sogenannte Transformationsproblem, die Reproduktionsschemata oder die Krisentheorie. Und er resümiert auch die Marx-Rezeption bis zu seiner Zeit, wobei er eben hervorhebt, dass das nicht direkt zum Thema der Einführung gehört, aber er hat den Eindruck, dass es hilft, die Gedanken von Marx besser und schärfer herauszustellen, als eben ein bloßes Referat der Darstellung im Kapital. Und so geht er auf Fritz Sternberg, auf den Revisionismusstreit zwischen Bernstein und Kautsky, aber auch auf die Debatte über die Marx'sche Akkumulationstheorie als Zusammenbruchstheorie ein, wie sie sowohl von Luxemburg als auch von Henrik Grossmann interpretiert wurde, aber ganz verschieden.
Du hast jetzt angesprochen, dass Löhnberg sehr detailliert eingeht auf die verschiedenen Marx-Interpretationen und die verschiedenen Debatten, die um Marx geführt worden sind. Ich denke, es ist jetzt hier in diesem Rahmen kaum möglich, genauer auf diese marxistischen Debatten einzugehen, die ja auch immer noch andauern und die immer noch geführt werden. Ich dachte mir, es ist vielleicht interessant, genauer einen Aspekt rauszugreifen, den du jetzt auch schon genannt hast, nämlich die Krisentheorie. Seit es den Kapitalismus gibt es kapitalistische Krisen und auch Marx schreibt über die kapitalistische Krisen und es gab dann eben nach Marx immer wieder Diskussionen darüber, was die Ursache dieser kapitalistischen Krisen ist und wie diese Krisen erklärt werden können. Auch Löhnberg hat sich eben mit Krisentheorie beschäftigt. Was waren denn seine Ansichten zu dieser Krisendynamik?
Also Löhnberg, was seinen rekonstruktiven Ansatz betrifft, hebt erstmal hervor, dass die Krisentheorie tatsächlich ein Problem der Marx-Philologie ist, weil Marx kein separates Werk über die Krise hinterlassen hat. Und deshalb versucht er unter Vorbehalt die Marx'schen Aussagen zur Krisentheorie zu systematisieren. Originell finde ich an seinem Ansatz, dass er die begrifflich strikte Einteilung der Krisen, wie sie geläufig ist in der Debatte über die Marx'sche Krisentheorie, nach Überproduktions- bzw. Überakkumulationskrisen, Realisierungskrisen und Disproportionalitätskrisen in Frage stellt, weil er sie für praktisch nicht durchführbar hält, da Löhnberg zufolge die kapitalistischen Krisen Merkmale aller dieser Krisentypen teilen. Das heißt, alle Krisen sind durch Disproportion, Überproduktion und Profitratenfall gekennzeichnet. Und anstatt jetzt die Krisen nach verschiedenen Typen zu unterscheiden, gewichtet Löhnberg bei seiner Betrachtung gleicher Krisenerscheinung lediglich den Akzent unterschiedlich, ohne etwas über die letzte Ursache der Krisen aussagen zu wollen. Ich denke, das ist aber auch ein Mangel seines Ansatzes, weil die Differenz zwischen den verschiedenen Krisentheorien nicht hauptsächlich hinsichtlich der Kategorisierung kapitalistischer Wirtschaftskrisen nach verschiedenen Typen entlang bestimmter Kennzeichen besteht, sondern aufgrund unterschiedlicher Theorien darüber, was die hauptsächliche Krisenursache ist. Und Löhnberg neigt dazu, die krisentheoretischen Differenzen in seinem integrativen Ansatz zu nivellieren und damit der Frage nach dem primären Grund für die kapitalistischen Krisen auszuweichen. Inhaltlich ist es so, dass er sowohl die Akkumulations- und Zusammenbruchstheorie von Rosa Luxemburg kritisiert, weil er ihre Begründung für den Zusammenbruch der kapitalistischen Produktionsweise für falsch hält. Er stimmt darin mit Henrik Grossmann überein, aber kritisiert auch dessen Zusammenbruchstheorie. Zum einen marxphilologisch, indem er zeigt, dass der Bezug von Grossmann auf Marx teilweise falsch ist. Ganz penibel überprüft er in diesem Kontext die von Grossmann benutzten Marx-Zitate und kommt dann zu dem Schluss, dass Marx keine Zusammenbruchstheorie von der grossmannschen Art vorgeschwebt habe. Aber eben auch inhaltlich kritisiert er diese Zusammenbruchstheorie von Grossmann. Und sein Kernpunkt ist dabei, dass Grossmann den Marx'schen Begriff der Überakkumulation falsch, nämlich verkürzt interpretiert, weil er ihn lediglich auf das konstante Kapital bezieht, während Marx damit die Zunahme des konstanten und variablen Kapitals bezeichnet hat. Und deshalb scheitert für Löhnberg Grossmanns Versuch, den Zusammenbruch der kapitalistischen Produktionsweise aus einer Verringerung der Mehrwertmasse nachzuweisen. Aber Löhnberg betont trotz dessen, dass die kapitalistische Produktionsweise aus anderen ökonomischen oder politischen Gründen zusammenbrechen kann. Das heißt, er verwirft im Grunde nur die grossmannsche Begründung für einen angeblich zwangsläufigen ökonomischen Zusammenbruch.
Jetzt ist dieses Buch, in dem auch diese Debatten abgebildet sind, unter anderem zur Krisentheorie, also diese Einführung von Löhnberg in das Marxische Kapital 1975 erschienen. Das ist eine Zeit, die dahingehend auch interessant ist, ist, dass es ja ein Höhepunkt auch der sogenannten Neuen Linken gewesen ist. Also wir haben ja schon ab den 50er Jahren Gruppierungen, die sich von den traditionellen Organisationsmodellen der Arbeiterbewegung loslösen, und damit verbunden ist auch eine neue Aneignung von Marx und ein Versuch, auch eine neue revolutionäre Theorie in verschiedenen Strängen zu entwickeln. 1968 ist da ein Höhepunkt, aber eben auch 1975 ist eine Zeit, wo europaweit es eigentlich solche Bewegungen gibt. Wenn wir diese neue Linke nehmen und dann sehen, genau in dieser Zeit fällt auch die Veröffentlichung von so einem Buch. Gibt es da Gemeinsamkeiten, Schnittpunkte zwischen Löhnberg und dieser neuen Linken?
Ja, also ich denke, ein wichtiger Schnittpunkt ergibt sich zunächst durch die undogmatische Position von Löhnberg. Er kritisiert den Marxismus, insofern er zu einer Ideologie dogmatisiert wird und auch instrumentalisiert wird, um politisch dissidente Anschauung und Aktion zu disqualifizieren, und betont dagegen die Wissenschaftlichkeit der Kritik der politischen Ökonomie. Marx war für Löhnberg ein Wissenschaftler mit einem redlichen Ethos, der seine Forschungsresultate eben nicht dogmatisiert hat, sondern, sofern sie sich als falsch erwiesen hatten, revidiert hat. Und Löhnberg kritisiert auch die pejorative Verwendung von Begriffen wie Revisionismus und Revisionismus, aber sogar von bürgerlich als politische Schlagwörter, die in dem traditionellen Marxismus häufig zur Denunziation politischer Oppositioneller und letztlich auch zu ihrer praktischen Verfolgung geführt haben. Und für Löhnberg ist der Marxismus stattdessen eine aktive Haltung zu den drängenden Problemen der Gegenwart und ein Streben nach der Humanisierung des menschlichen Zusammenlebens. Inhaltliche Schnittpunkte ergeben sich, denke ich, vor allem in der Betonung der menschheitsbedrohenden Umweltzerstörung, wie Löhnberg sie sieht, und der Ausbeutung der Dritten Welt. Löhnberg geht sogar so weit, dass das für ihn die dringlichste Frage der Gegenwart ist: Wie können sich die Unterdrückten in der Dritten Welt durch antikoloniale Befreiungsbewegungen emanzipieren? Er sieht auch das Problem des Weltfriedens in seiner Zeit als ein entscheidendes Gegenwartsproblem an und warnt vor einem neuartigen Faschismus in der BRD und in den westlichen Industrieländern allgemein, vor allem vor dem historischen Hintergrund des radikalen Erlasses von 1972, also der Berufsverbote von als linksextrem denunzierten Personen in der Bundesrepublik, und auch vor dem Hintergrund des am 30. Mai 1968 im Bundestag verabschiedeten Notstandsgesetzes, dass er als Schritt auf dem Weg zur Unterdrückung einer antikapitalistischen und antiautoritären Opposition in der BRD charakterisiert. Er kritisiert sehr scharf die moderne Kommunikationsüberwachung von politischen Oppositionellen und auch die Massenkommunikationsmittel, die er als Herrschaftsmittel zur antisozialistischen Manipulation des Bewusstseins der westdeutschen Bürger betrachtet. Aber man muss auch hervorheben, dass er diese manipulationstheoretische Kritik in Form einer klassischen sogenannten Priestertrugstheorie formuliert und damit teilweise hinter avanciertere Kritikansätze dieser Zeit, wie zum Beispiel die Kritik der Kulturindustrie der sogenannten Frankfurter Schule um Horkheimer und Adorno, zurückfällt. Trotzdem ergibt sich aus dieser Kritik auch eine Überschneidung mit der Kritik des studentischen Teils der 68er-Bewegung am Bildungssystem.
Also er äußert sich da durchaus explizit zu Themen, die für 1968 wichtig gewesen sind. Wichtig für 1968 war ja zumindest am Anfang auch eine Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus. Es gab da am Anfang durchaus Ansätze einer tiefgründigeren Analyse des Nationalsozialismus. Die sind dann leider verdrängt worden durch so eher schematische Geschichtsbilder des Antiimperialismus. Löhnberg, der ist selbst als Jude verfolgt worden, sowohl in Deutschland als auch dann im Exil. Und er hat sich auch später mit dem Nationalsozialismus weiter auseinandergesetzt. Wenn wir da vielleicht auch Löhnberg nochmal ja in diesen marxistischen Kontext einordnen, was hat er denn für einen Blick auf die Geschichte des NS?
Ja, ich finde beachtlich, dass Löhnberg den Nationalsozialismus nicht abstrakt unter Faschismus subsumiert, sondern er unterscheidet zwischen dem Faschismus und dem Nationalsozialismus anhand der antisemitischen Vernichtungspolitik des Letzteren. Für ihn ist der Nationalsozialismus zwar auch eine Variante des Faschismus, nämlich die deutsche, insofern sich der nationalsozialistische Terror gegen den Sozialismus und den Marxismus richtet, aber er erschöpft sich eben nicht darin. Und dabei betont Lönnberg auch, entgegen traditioneller marxistischer Ansätze, dass die antisemitische Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus nicht ökonomistisch rationalisiert werden kann. Das heißt, sie kann nicht monokausal und mechanisch aus wirtschaftlichen Interessen, zum Beispiel des Monopolkapitals, hergeleitet werden. Dagegen verwahrt sich Lönnberg. Und er versucht, den Antisemitismus aus sozialen und religiösen Ressentiments des Kleinbürgertums zu erklären, das von der Wirtschaftskrise und vom sozialen Untergang bedroht ist, wobei er ihn als eine Sündenbock-Ideologie charakterisiert, mit der die Nationalsozialisten versuchen, von den Ursachen der Wirtschaftskrise eben auf sozusagen die Juden abzulenken. Das Problem daran ist, dass Lönnberg damit auch noch nicht den spezifischen Charakter des Antisemitismus erfasst, weil eben auch andere Minderheiten diese Funktion des Sündenbocks potenziell einnehmen können, aber seine Auffassung des Antisemitismus und des Nationalsozialismus geht zumindest in weiten Teilen über eine traditionell marxistische hinaus. Und was die Auseinandersetzung auch mit dem Kapital und Marx betrifft, da betont Lönnberg eben, dass der Faschismus und der Nationalsozialismus und auch andere solcher Bewegungen in den westlichen Industrieländern Personen und Gruppen, die sich mit Marx und seiner Kritik der politischen Ökonomie beschäftigen, auch vor wirklich ganz grundlegende Probleme stellen, die früher nicht existiert haben. Und er sieht sozusagen, dass man nach diesem revolutions- und gattungsgeschichtlichen Bruch des Nationalsozialismus und der Shoah nicht einfach auch mit Marx und seiner Kritik so weiterverfahren kann wie bisher.